Unter freiem Himmel. Das Lagerfeuer für NomadenchristInnen.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer. Heute geht es um etwas, was ich nicht so gut kann, nämlich Pause machen. Meine To-Do-Liste ist im Moment ein absolutes Chaos und ich habe den Eindruck, man könnte immer irgendetwas machen. Anfang Jahr in der Hiking Church, ich habe von der Hiking Church schon letztes Mal in der Podcast-Folge erzählt, das ist so eine Gruppe, mit der ich durchs Jahr unterwegs bin, wo wir Wanderungen zusammen machen und auf diesen Wanderungen gibt es spirituelle Impulse. Ich habe da Anfang Jahr einen solchen Impuls gestaltet, wo es darum ging, um das Bild einer Blumenzwiebel, die eingepflanzt wird. Das war so im Frühling, wo man tatsächlich so die ersten Zwiebeln in die Erde steckt, damit dann Tulpen wachsen oder ähnliche Blumen. Und diese Blumenzwiebeln, die haben ja immer so viele Schichten um sich herum, auch alte Schichten, die werden dann in den Boden gepflanzt. Die alten Schichten vermischen sich dann mit der Erde, mit dem Humus und daraus entsteht etwas Neues. Und die Frage war da, dass man in sich hineinhört und auf sich hört, was sind meine alten Schichten, die abfallen dürfen, wo bin ich jetzt gepflanzt im Moment und was möchte aus mir wachsen. Wir haben uns das dann alle überlegt im Stillen und mir ging das Wort Rest, Ruhe durch den Kopf. Und weil das so nicht etwas ist, was mir rational zu so einer Frage einfallen würde, weil ich mit Wachstum auch Arbeit und Fleiß und Orientierung und Vision und auf etwas hinarbeiten und hingehen verbinde, wäre mir Ruhe gar nicht eingefallen. Und deswegen dachte ich, es ist so kontraintuitiv, da muss irgendwas dran sein. Ich finde es so schwierig, bewusst nichts zu tun oder nichts in Anführungszeichen Produktives, wenn ich eigentlich Energie dazu hätte und leere Zeit. Also mir diese Zeit dann nicht zu füllen, das finde ich wahnsinnig schwierig. Und ich muss euch gleichzeitig vermutlich auch nicht sagen, dass das uns aber allen immer sehr gut tun kann in solchen Lebensphasen. Mir hat mal jemand erzählt von dem Bild vom Muskel. Hallo Marc, wenn du das hörst, vielen Dank für dieses Bild. Vom Muskel, der sich anspannen kann, der aber auch die Entspannung braucht, damit es kein Krampf wird. Es braucht immer beide Seiten. Es braucht die Ruhephasen, die Erholungsphasen und es braucht die Phasen, wo man weitergeht und arbeitet und fleißig ist und sich auf etwas hinbewegt. Dieses Bild ist mir geblieben und das ist mir auch wieder durch den Kopf, als ich so diesen Begriff Rest, Ruhe so in mir bewegt habe. Und ich dachte, ja, dieses Jahr ist das etwas, was ich üben möchte. Und in dieser Ruhe auch neuen Raum schaffen, leeren Raum schaffen, wie ein leeres Blatt Papier, auf dem man dann kreativ sein kann. Eine weiße Leinwand, wo man dann etwas Neues gestalten und malen kann. Und als ich dann in der Bibel gelesen habe, kürzlich stieß mir ein Vers ins Auge, den ich einmal ganz farbig angestrichen habe. Und ich mache das eigentlich selten, Bibelverse unterstreichen oder farbig anstreichen, markieren, weil ich dann denke, wenn ich später mal durch die Bibel blättere, dann fallen mir immer diese Verse ins Auge und das rundherum, das vergesse ich dann und lasse es links liegen, weil ich dachte, es ist eh nicht wichtig, dabei sind es gerade die unbekannteren Stellen, die einen auch mal herausfordern können oder einem neu begegnen können. Deswegen habe ich in der einen Bibel, mit der ich stille Zeit mache, male ich eigentlich selten was an. Wenn, dann ist es mir wirklich wichtig. Und da bin ich eben auf diesen Psalm 65,2 gestoßen. Der lautet in dieser Bibelübersetzung, die ich habe, das ist, glaube ich, die neue Genfer Übersetzung, «Bei dir zur Ruhe kommen». Damit preist man dich, Gott. Ich sag's gerade nochmal. Bei dir zur Ruhe kommen, damit preist man dich, Gott. Ich finde das wahnsinnig schön, dass es sogar für Gott etwas Ehrerbietendes ist, wenn man sich ausruht und ja in Gottes Namen quasi eine Pause macht. Dass es wie Worship ist oder wie andere Dinge, mit denen man Gott ehrt. Ruhe als etwas Göttliches, Gottgegebenes oder Gottgefälliges. Als ich mit meiner RefLab-Kollegin Jana Horstmann darüber gesprochen habe, hat sie mir auch noch die Schöpfungsgeschichte erwähnt, wo sich Gott selber ja ausgeruht habe am siebten Tag nach seinem Schaffen. Klammer auf, falls du diesen Vers nachlesen möchtest, Psalm 65, Vers 2, dann kann es sein, dass dort etwas anderes steht. Es kann sein, dass je nach Übersetzung es lautet, zu dir passt Lobpreis, Gott. Oder es passt zu dir, dass man dich lobt, Gott. Das liegt daran, dass im Hebräischen zwar ein Wortstamm steht, der für Ruhen stehen kann, dass man aber nicht genau weiß, wie man das jetzt inhaltlich und syntaktisch übersetzen müsste. Und da ziehen dann BibelübersetzerInnen andere frühe Übersetzungen auch hinzu. Das ist zum Beispiel die Septuaginta, das ist eine griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die noch vor Christi Geburt angefertigt wurde. Und in der Septuaginta steht eben für dieses Verb nicht ruhen, sondern es passt zu Gott. Und auch andere alte Bibelübersetzungen, zum Beispiel die sogenannte syrische Peshitta, das ist auch eine alte Übersetzung der hebräischen Bibel, des Alten Testaments, übersetzt das ähnlich. Also es passt zu dir, dass man dich lobt. Und deswegen steht in vielen heutigen Bibeln auch das. Die Lutherbibel übersetzt etwas dazwischen. Gott, man lobt dich in der Stille. Genau, so gibt es Unterschiede. Ich habe mich jetzt trotzdem an dieses bei dir zur Ruhe kommen, damit preist man dich Gott, gehalten, weil ich es auch nicht falsch finde, gerade mit der Schöpfungsgeschichte oder auch mit den 10 Geboten, wo es auch ja heißt, man soll einen Tag Pause machen. Ich finde das deswegen nicht völlig falsch, auch wenn es als Übersetzung unwahrscheinlich ist. An dieser Stelle bedanke ich mich auch noch beim Theologen Samuel Arnett, der mir freundlicherweise mal wieder Auskunft gegeben hat über hebräische Zusammenhänge und Begriffe und Übersetzungen. Vielen Dank. Ja, ich habe mich danach gefragt, wie geht das bei Gott zur Ruhe kommen? Und das weiß ich gar nicht so genau, beziehungsweise ich glaube, das ist für alle ein bisschen anders. Für mich heißt das zum Beispiel, dass ich in den Wald gehe und durchatme, alleine dort bin und mir einfach Zeit nehme, dass ich manchmal leise bete und manchmal auch laut gerade sage, was mich einfach beschäftigt, das auch unabhängig vom Wald, dass ich das auch zu Hause manchmal mache und mich aufs Sofa lege und Gott sage, was mich beschäftigt. Oder dass ich Klavier spiele, dass ich improvisiere, mal das rationale Denken beiseite lasse und einfach eintauche, loslasse und Melodien kommen lasse. Diese Momente kommen mir vor wie ein Luxus im Alltag und häufig ist es so, gerade beim Klavierspielen, weil ich keines zu Hause habe und wohin gehen muss, wo es das hat, dass es wie ein Luxus ist im Alltag, dass ich mir die Zeit wirklich nehmen muss, bewusst nehmen muss und manchmal fällt mir das schwer. Und auch hier, finde ich, kann man noch einen Zusammenhang machen zu diesem Psalm, den ich vorgelesen habe, denn nachher geht es in Psalm 65 um Opfer und um Gelübde und um den Tempel und so weiter. Und ich glaube, in unserer Zeit ist so ein Moment Ruhe auch ein Opfer. Ich gebe produktive Zeit auf, im ersten Moment für nichts, im ersten Moment lasse ich diese Zeit einfach verstreichen und lasse los. Ich mache im Wald kein Insta-Video, ich verzichte darauf, mein Klavierspiel irgendwie aufzuzeichnen. Es sind einfach ich und Gott. Das ist ein Opfer. Oder wenn man mit anderen Menschen einen Moment lang bewusst ruhig ist, zum Beispiel in der Hiking Church, wenn wir ein Stücklein schweigend laufen, dann sind wir gemeinsam in dieser Ruhe und es fühlt sich vielleicht an wie ein heiliger Moment in einem Tempel, wo wir gemeinsam schweigen und hören, was Gott uns zu sagen hat. Und die Stille, die Ruhe, das ist der Raum, wo Gott und ich uns treffen können. Gott hat ausgeruht von der Schöpfung, heißt es so in einer anthropomorphen, also so vermenschlichten Übertragung. Und ich ruhe aus von meinen Taten. Wir treffen uns, sind gemeinsam ruhig und wir atmen im gleichen Rhythmus, Gott und ich. Und das tut wahnsinnig gut. Ja, was denkst du dazu? Wo findest du deine Ruhe? Und was hat Ruhen zu tun, Ausruhen, Pause machen zu tun mit deiner Spiritualität? Das interessiert mich. Du darfst mir gerne einen Kommentar schreiben. Noch eine kurze Zusatzbemerkung. Eigentlich war ich schon fertig mit Aufnehmen, aber ich füge jetzt hier noch eine Schlaufe ein. Und zwar hat Ruhe auch eine politische Dimension. Ich habe zum zweiten Mal letzte Woche den Podcast gehört, von We Can Do Hard Things with Glennon Doyle mit dem Gast Trisha Hersey. Trisha Hersey ist eine schwarze amerikanische Aktivistin und Theologin und sie hat eine Arbeit gegründet, die heißt The Nap Ministry, also der Nickerchendienst, und nennt sich selber The Nap Bishop. Und in dieser Podcast-Folge, die ich euch auch in den Notizen zu dieser Podcast-Folge verlinke, erzählt sie darüber, wie es wichtig ist oder wichtig war für ihre afroamerikanischen Vorfahren, ihre Eltern, Großeltern, dass sie einen Moment für sich hatten in diesem Tag. Und zwar aus der Sklaverei heraus, die einen sogar geflüchtet, die anderen dann einfach sehr arm und unter Arbeitsausbeutung gelitten, mehrere Jobs, wie das heute noch so ist für viele Menschen in den USA, und kaum kommen sie über die Runden, wie wichtig es war für ihre Großmutter und später für ihren Vater, dass sie sich einen Augenblick der Ruhe nahmen inmitten des Tages. Sie erzählt so im Podcast, wie ihre Großmutter immer jeden Tag eine halbe Stunde lang ihre Augen ausgeruht hat. Also wie sie da mit geschlossenen Augen auf dem Sofa saß und sich eine halbe Stunde für sich herausgenommen hat. Und wie sie als Kinder dann gesagt haben, oh, Oma schläft. Und Oma sagte, nein, ich schlafe nicht, ich ruhe nur meine Augen aus. Und das war für sie die Zeit, wo sie mit Gott in Verbindung war, wo sie gebetet hat, meditiert hat, nachgedacht hat und woraus sie Kraft geschöpft hat, um mehr zu sein als nur die arbeitende Person, die eine Nummer ist, ein Stück weit oder eine Maschine ist. Und das Gleiche hat sie mit ihrem Vater beobachtet, der ebenfalls mehrere Jobs hatte und am Morgen sich immer Zeit genommen hat, um die Zeitung zu lesen und eine Weile für sich zu haben. Ruhe ist das, was uns menschlich macht, sagt Trisha Hersey, was uns unterscheidet von Maschinen. Und sie zieht ganz spannende Parallelen in dieser Podcast-Folge zwischen der Sklaverei und der Ausbeutung von schwarzen Menschen in den USA und der Ausbeutung, unter der arbeitende Menschen heute noch stehen. Dass es darum geht, eigentlich, wie nahe kann man den Menschen daran bringen, eine Maschine zu sein und sehr vorausschaubar und effizient und störungsfrei zu funktionieren eigentlich. Und sie legt natürlich den Fokus auf die Arbeitsausbeutung oder an der Grenze zur Arbeitsausbeutung, wie das in den USA die Realität ist für sehr viele Menschen der ärmeren Schichten. Aber ich denke, das ist so ein Paradigma, wo wir alle darin stecken, auch das Arbeit und möglichst funktionieren und eben störungsfrei und ja, möglichst effizient sein, wie unsere Gesellschaft eigentlich programmiert ist als Ganze, und dass wir uns alle ein Stück weit auch zu Maschinen machen lassen, wenn wir so funktionieren. In diese Richtung geht noch ein zweites Buch, das ich euch empfehlen möchte, und zwar Alle Zeit heißt das, von Theresa Bücker, eine deutsche Autorin. Das Buch ist Anfang dieses Jahres erschienen und darin geht es um Zeitgerechtigkeit. Es geht darum, welche Art von Arbeit wird honoriert, auch finanziell honoriert, gesellschaftlich angesehen, und welche Art von Arbeit, und ich muss das jetzt niemandem erklären, da geht es um Care-Arbeit und Lohnarbeit, welche Arbeit wird einfach verrichtet, sehr häufig von Frauen und ist quasi gratis, gehört zur Gesellschaft und stützt das ganze System, ohne dass auch das andere nicht funktionieren könnte. Theresa Bücker kommt wie sehr viele SoziologInnen oder AutorInnen im Moment, auch AktivistInnen, zum Schluss, dass es nicht die Lösung ist, wie im alten, in Anführungszeichen, Feminismus, dass Frauen einfach gleich arbeiten und gleich funktionieren wie Männer, sondern dass alle weniger Lohnarbeit leisten, also dass eigentlich eine 30-Stunden-Woche genügen würde, dass das auch erwiesen ist, dass Menschen nicht produktiver sind. Da gibt es auch Experimente, da gibt es Firmen. Ich habe kürzlich auch von einer Firma in der Schweiz gehört, die so arbeitet und ja, den fünften Tag oder diese 10 Stunden pro Woche einfach den Menschen gibt, um einerseits sich inspirieren zu lassen, auszuruhen, aufzutanken, aber andererseits eben auch, damit Care-Arbeit gerechter verteilt werden kann und nicht nur auf den Schultern der Frauen ausgetragen wird. Dass so zum Beispiel eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr viel einfacher möglich wäre, als mit diesem Standard, dem relativ willkürlichen Standard der 42-Stunden-Woche, die wir haben in der Schweiz. Genau, das zwei Tipps. Die Podcast-Folge mit Tricia Hersey und das Buch von Theresa Bücker. Ich verlinke euch beides in den Notizen. Nochmal eine sehr spannende Dimension, wie Ruhe und Zeit haben auch eine politische und gesellschaftliche transformative, störende, auch wachrüttelnde Funktion haben kann. Und apropos Pause, das RefLab verabschiedet sich in eine Content-Pause. Alle unsere Podcast-Formate machen Sommerferien. Wir machen Sommerferien bzw. widmen uns anderen Themen, über die wir uns in dieser Zeit schlau machen möchten. Wir nutzen die Zeit aber auch zum Ausruhen und ich empfehle das auch dir. Nutz doch die Sommerzeit auch, um ein bisschen zu detoxen und digitale Geräte abzuschalten. Vielleicht magst du mal diese Übung ausprobieren, Terra Divina, von der ich in der letzten Podcast-Folge erzählt habe. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine erholsame, gute, erfrischende, kreative Sommerzeit. Und wir hören uns dann im August wieder. Habt's gut.